The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 15. August. Es soll ein Ruck durch die Deutsche Bahn gehen. Endlich. Lieber spät als nie, was für uns Kunden mittlerweile ja auch als inoffizielles Motto der Bahn gilt. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder am Abend in Berlin.
Strategie ist jetzt klar. Bahn muss pünktlich, sicher und sauber sein. Der Konzern muss schneller, schlanker, schlagkräftiger und auch wirtschaftlicher werden. Wie wir das erreichen wollen, erfahren Sie detailliert am 22. September. Jetzt suchen wir das passende Personal, um das umzusetzen.
Das war inmitten des Plattitüden-Potpourris die entscheidende Botschaft. Es braucht neues Personal. Den Anfang hat der Bundesverkehrsminister nun mit der vorzeitigen Entlassung des Bahnchefs Richard Lutz gemacht. Lutz stand seit 2017 an der Spitze der Deutschen Bahn und noch 2022 war sein Vertrag auf weitere 5 Jahre verlängert worden. Zuletzt hatte Lutz für Schlagzeilen gesorgt, weil er trotz einer stattlichen Summe von 107 Milliarden Euro für die Modernisierung der Schiene eine Finanzierungslücke sah. Der Verkehrsminister zeigte sich not amused. Den Kollegen von NTV sagte er:
Ich kann sie, wie gesagt, im Moment nicht nachvollziehen, weil wir sehr viele Mittel zur Verfügung haben und ich bisher davon ausgegangen bin, dass wir damit auch bis 2029 auskömmlich investieren können.
Spätestens hier muss Richard Lutz gewusst haben: Vorsicht an der Bahnsteigkante. Was vor der Bahnsteigkante auf den Schienen los ist, beziehungsweise eben nicht los ist, das ist tatsächlich dramatisch. Die Bahn machte im ersten Halbjahr 2025 760 Millionen Euro Verlust. Der Umsatz stieg zwar, blieb aber unter den Erwartungen und das, obwohl letzten Dezember die Ticketpreise im Durchschnitt um 5,9% erhöht wurden. Dauerbrenner Pünktlichkeit. Im Juli kamen gut 43% der ICE- und IC-Züge zu spät. Wobei man sagen muss, die Deutsche Bahn definiert einen Zug erst als verspätet, wenn er 6 Minuten oder mehr zu spät am Ziel ankommt. Christian Schlesiger ist Ressortleiter Wirtschaft bei The Pioneer und er weiß mehr über die Hintergründe der Entlassung von Lutz. Guten Morgen, lieber Christian.
Ja, hallo Dagmar.
Christian, sag, warum muss Bahnchef Richard Lutz ausgerechnet jetzt gehen?
Ja, sag mal, also dass Bahnchef Lutz irgendwann gehen musste, das war eigentlich klar, denn das steht ja im Koalitionsvertrag zumindest verklausuliert. Da war schon immer die Rede von einer Neuaufstellung im Vorstand. Dass Lutz aber ausgerechnet jetzt gehen muss, ja, das versteht wirklich keiner. Also ich habe gestern ziemlich wild rumtelefoniert, weder bei der Bahn noch im Aufsichtsrat. Auch in der Politik gibt es viele Fragezeichen. Schnieder will ja am 22. September eine neue Strategie vorstellen und er hat gestern nochmal betont, es sollte erst die Strategie klar sein, dann das Personal. Nun hat er gestern mit dem Personal angefangen.
Wie erklärst du dir das, Christian?
Naja, also meine Theorie ist, nach 100 Tagen wollte auch mal der Verkehrsminister beweisen, dass es ihn gibt. Was ich auch höre, und das ist interessant, dass man im Kanzleramt sanften Druck gemacht hat auf den Minister, denn auch die CDU braucht mal wieder ja ein ökonomisches Thema und der Unionsteil der Regierung, also der Kanzler, kann jetzt auch mal wieder innenpolitisch ein Zeichen setzen.
Wer wird denn als Nachfolger von Lutz gehandelt?
Ja, es kursieren ein paar Namen. Ganz vorne René Obermann, der ist Verwaltungsratschef bei Airbus und bald Oberkontrolleur bei SAP. Der könnte das wahrscheinlich sogar, er war früher mal Telekom-Chef. Aber ob er sich das antun will, das bezweifle ich. Der hatte ja eigentlich schon nach 7 Jahren Telekom-Chef keine Lust mehr auf das operative Geschäft. Ja, und was ich auch höre, dass viele in der Politik, auch im Aufsichtsrat, eine interne Lösung favorisieren. Hier kommt man schnell auf den Namen Evelyn Paller. Die ist seit 2022 Vorständin für DB Regio und die mögen viele auch im Aufsichtsrat.
Du hast es ja eben schon angesprochen, Schnieder hat eine grundlegende Bahnreform angekündigt. Wie könnte die denn aussehen?
Ja, also als sicher gilt, dass der Vorstand verkleinert wird, dass ließ Schnieder gestern auch noch mal durchblicken. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Netzgesellschaft DB InfraGo aufgewertet wird. Also das ist die Gesellschaft, die den Betrieb der Bahnhöfe, der Stellwerke und der Gleise sicherstellt. Ja, und hier fließt auch das meiste Geld rein. Also wenn Schnieder schlau wäre, würde er sich einen starken Vorstandsvorsitzenden oder eine starke Vorstandsvorsitzende holen und dann noch einen starken Chef oder eine starke Chefin der Infrastruktur. Das wäre ein gutes Personalpaket. Die richtigen Leute an der Spitze der Deutschen Bahn sind aus meiner Sicht jetzt auch wichtiger als dann eine neue Strategie.
Danke dir, Christian, für deine Ausführungen. Und wir lernen, eine Bahnreform geht nur Zug um Zug.
Danke, Dagmar.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen erklärt Trumps Motive für das Treffen mit Putin in Alaska.
Sein ganz starkes Interesse ist, einen Waffenstillstand herbeizuführen, Frieden zu schaffen, um auch Friedenspräsident zu werden.
Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert, welche neuen Daten die Börse beschäftigen. Außerdem feiern wir das Jubiläum eines französischen Kultbauwerks und sind amused über das Anglerlatein eines britischen Ministers. Heute ist es soweit. Donald Trump und Wladimir Putin treffen sich in Alaska. Ein Treffen, bei dem es um Krieg und Frieden geht. Im Vorfeld hatten sich auf Initiative von Bundeskanzler Friedrich Merz der ukrainische Präsident und eine Allianz der Willigen mit dem US-Präsidenten und seinem Vize zusammengeschaltet. Dieses Gespräch, so sagte es Trump anschließend, sei eine, Zitat, 10 von 10 gewesen.
We had a very good call. He was on the call. President Zelensky was on the call. I would rate it a 10.
Ist das ein Zeichen, dass die Europäer, obwohl sie in Alaska nicht mit am Tisch sitzen, Einfluss auf das Geschehen haben? Ich habe dazu mit Norbert Röttgen gesprochen. Er ist seit mehr als 40 Jahren Mitglied der CDU und seit mehr als 30 Jahren Mitglied des Deutschen Bundestags. Unter Angela Merkel war Röttgen Bundesumweltminister. Doch seit den 2010er Jahren hat er sich vor allem in der Außenpolitik hervorgetan. Von 2014 bis 2021 war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Wie Röttgen auf das Treffen in Alaska blickt und wie er zu der in der Union kontrovers diskutierten Entscheidung des Kanzlers bezüglich der Waffenlieferungen nach Israel steht, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Röttgen.
Einen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Röttgen, die wichtigsten europäischen Staaten und die Ukraine sprechen mit einer Stimme. Das hat der virtuelle Gipfel mit Donald Trump gezeigt. Es ist aber auch deutlich geworden, dass Europa gegenüber den USA nicht Partner ist, sondern vielmehr Bittsteller. Wie viel Einfluss haben die Europäer überhaupt auf Donald Trump?
Das wird sich am Freitag zeigen. Ich finde, es ist ein großer Erfolg, dass die wichtigsten Europäer, ohne andere abzuwerten, zusammengekommen sind und dass sie mit einer Stimme sprechen und dass sie in dem Gespräch, wie man so hört, mit Donald Trump sehr viel erreicht haben. Die Veränderung ist eigentlich nicht so, wir sind Bittsteller, sondern die Veränderung liegt auf der Seite von Washington in Abkehr von jahrzehntelanger amerikanischer Außenpolitik, Europapolitik. Betrachtet die Regierung von Donald Trump und Donald Trump europäische Sicherheit nicht mehr als ein eigenes amerikanisches Interesse.
Das macht uns doch zu Bittstellern.
Ja, es verändert die Definition der Amerikaner. Was ist amerikanisches Interesse? Ja, und natürlich haben wir uns in Abhängigkeiten, vor allen Dingen auf dem Gebiet der Sicherheit, begeben. Das ist jetzt darum eine veränderte Situation für uns, eine schwierige Situation. Und mit der Veränderung müssen wir klarkommen, und zwar nur dadurch, dass wir jetzt die Schlussfolgerung ziehen, dass es keinen anderen außer den Europäern mehr gibt, die für europäische Sicherheit verantwortlich sind. Wir müssen uns also um uns selber kümmern. Und insofern war das gestern ein wirklicher Erfolg, weil er diese Entschlossenheit und Einigkeit gezeigt hat.
Aber um uns selber kümmern, im Moment sind wir auf die Unterstützung der USA angewiesen. Europa kann doch gar nicht alleine für seine Sicherheit sorgen. Und deswegen ja auch dieser Gipfel, um nochmal bei Trump die europäische Situation klarzumachen und darauf zu hoffen, dass er die versteht.
In der Tendenz widerspreche ich Ihnen nicht. Ich glaube dennoch, dass Ihre Beschreibung übertrieben ist. Denn wir machen Fortschritte. Inzwischen ist es so, dass die Europäer im Gesamtvolumen der industriellen Rüstungslieferungen an die Ukraine die Amerikaner überholt haben. In Deutschland haben wir die Schuldenbremse für Verteidigung aufgegeben, komplett, und Hilfen an die Ukraine zählen dazu. Das heißt, es tut sich etwas. Ja, wir brauchen Zeit. Wir haben weniger Zeit, als uns lieb ist. Nebenbei, die Ukrainer verschaffen uns Zeit, indem sie kämpfen. Also klar, wir laufen gegen die Uhr. Die Amerikaner sind aber auch nicht weg. Und das ist jetzt eigentlich das große Ziel europäischer Diplomatie, die Amerikaner so eng, so nah immer noch an unserer Seite zu halten, wie es möglich ist.
Zu diesem Aspekt, da berichten die Kollegen von Politico nun, Trump habe sich bei dem Gespräch offen für amerikanische Sicherheitsgarantien für die Ukraine gezeigt, allerdings nicht im Rahmen der NATO. Was wissen Sie darüber?
Also selbst das, was ich nun irgendwie erfahren habe, ist mir gesagt worden, dass es auch eine vertrauliche Information ist. Darum kann ich nur sagen, das ist, glaube ich, erlaubt zu sagen, die europäische Seite war mit dem Gespräch mit Donald Trump ausgesprochen zufrieden. Und damit ist das geleistet worden, was die Europäer leisten konnten, nämlich eine Übereinstimmung mit Donald Trump über die Ziele des Gesprächs mit Putin. So, ab jetzt liegt es in den Händen von Donald Trump, wie er damit umgeht. Es ist ja im Wesentlichen ein Vier-Augen-Gespräch.
Donald Trump hat bei einer Pressekonferenz erklärt, er werde bei seinem Treffen mit Wladimir Putin in Alaska keinen Deal machen, also nicht über Gebietsabtretungen entscheiden. Das Treffen sei eine Art Vorgespräch, so Trump. Wie viel geben Sie auf die Worte von Trump?
Ich halte es auch für sehr realistisch, dass Trump nicht vorhat, selber jetzt ein Abkommen unmittelbar mit Putin zu machen. Das würde ihn nach meiner Einschätzung viel zu sehr dann wiederum in diese, wie er meint, europäische Angelegenheit involvieren und ihn da anketten. Dann würde er ja auch, wie er sagen würde, Ownership für diesen ganzen Prozess übernehmen. Daran, glaube ich, hat er kein Interesse. Sein ganz starkes Interesse ist, einen Waffenstillstand herbeizuführen, Frieden zu schaffen, um auch Friedenspräsident zu werden.
Und Friedensnobelpreisträger im besten Falle.
Das ist dann sozusagen die Folge seiner Erfolge. So denkt er sich das. Ich bleibe nur bei meiner, und bin ich bei weitem nicht der Einzige, bei der Einschätzung, dass das absolut konträr ist zu der völlig festen Absicht von Putin, der mit all dem nichts am Hut hat, sondern der bleibt bei seiner Absicht, warum er diesen Krieg begonnen hat, nämlich die Ukraine auszulöschen und Russland wieder zu einem Imperium zu machen.
Glauben Sie denn, dass Putin bereit für eine Waffenruhe ist? Was ja die Europäer und die Ukraine als Voraussetzung für überhaupt weitere Verhandlungen gemacht haben.
Definitiv nicht. Und das ist ein Punkt, an dem man Putin auch glauben kann und glauben sollte. Das sagt er ja auch. Er hat auch die europäische Position, Waffenstillstand als Bedingung für irgendwelche Verhandlungen, zurückgewiesen. Nein, Putin glaubt, diesen Krieg gewinnen zu können. Und darum will er ihn, weil sein Ziel feststeht, die Ukraine darf es nicht mehr geben. Er akzeptiert ja nicht mal ihre Existenz, weder als Volk noch als Staat, sondern das ist Teil seines Reiches. So sieht er es und so macht er es. Und ich bin ganz sicher, dass sich das am Freitag wieder zeigen wird. Wir alle wären glücklich, wenn ich falsch läge.
Ich möchte mit Ihnen noch über die andere große außenpolitische Herausforderung sprechen, die Lage im Gazastreifen. Friedrich Merz hat erklärt, die Bundesregierung werde kein Militärgerät an Israel liefern, das in Gaza zum Einsatz kommen könne. In der CSU und in Teilen der CDU hat das für Aufregung gesorgt. Verstehen Sie diese Aufregung, zumal ja schon bisher Waffen und Munition, die im Gazastreifen genutzt werden könnten, nicht an Israel geliefert werden?
Also es gibt hier zwei Aspekte. Das eine ist die Sache als solche. Das zweite ist die Erklärung, die Information und Kontext und so weiter auf der anderen Seite. In der Sache bin ich uneingeschränkt der Auffassung, dass die Entscheidung richtig ist. Sie ist ja auch klar begründet worden. Die Bundesregierung, der Bundeskanzler sind überzeugt, dass die Ausdehnung des Krieges das Gegenteil von dem, was die Bundesregierung zusammen mit praktisch allen anderen europäischen Regierungen und übrigens auch der US-Administration von Israel wünscht. erstens das Leben der Geiseln weiter und stärker gefährdet, darunter 7 deutsche Staatsangehörige, und zweitens die jetzt schon katastrophale Versorgungslage, humanitäre Lage weiter verschlechtert. Und wenn man das so sieht, und ich glaube, dass das im Sachverhalt kaum bestreitbar ist, dann ist es auch richtig, rechtlich, aber auch politisch richtig, dass die Bundesregierung sagt, an dem, was wir für falsch und fatal halten, können wir uns nicht beteiligen. Wir dürfen uns auch daran nicht beteiligen. Und das halte ich für wirklich richtig. Ich halte es für geboten, sogar unausweichlich. Das kann man natürlich anders sehen, aber das ist meine Meinung und die Meinung übrigens auch praktisch in ganz Europa und darüber hinaus. Und wenn ich das anknüpfen darf, weil wir vorher über Russland, Ukraine gesprochen haben, es ist ein wichtiges Anliegen, erstens allgemein der Bundesregierung und des Bundeskanzlers, Europa außenpolitisch handlungsfähig zu machen. Und zweitens, wenn wir in der Welt, etwa in der arabischen Welt, aber auch bei anderen europäischen Partnern für unsere Russland- und Ukraine-Politik Unterstützung wollen, dann kann Deutschland sich nicht in diesem anderen Gebiet, Nahostpolitik, selber isolieren und zur Blockaderegierung in Europa werden. Und darum hat das auch einen europäischen Kontext. Und ich halte es insgesamt für die wirklich richtige Außenpolitik im Nahen Osten und darüber hinaus.
Was sagen Sie denn denen, die den Kurs des Kanzlers als Bruch mit dem Versprechen sehen, dass Israels Sicherheit deutsche Staatsräson ist?
Das halte ich eben für nicht begründet. Unsere Israel-Politik in ihren Grundsätzen verändert sich dadurch überhaupt nicht. Auch diese Orientierung der Deutschen oder dieses Grundverständnis deutscher Israel-Politik bleibt, wie Sie es richtig gesagt haben. Die Existenz Israels, die Sicherheit Israels ist der Gegenstand deutscher Staatsräson. Das heißt nicht, dass wir jede Entscheidung der jeweiligen Regierung für richtig halten müssen. Wir müssen auch nicht jede Entscheidung kommentieren. Aber der Weg Israels, jetzt immer weiter in Gaza Krieg zu führen, obwohl die militärische Führung der Hamas ausgeschaltet ist, sie auch militärisch erheblich eingeschränkt worden ist, darum ja auch eine sehr kontroverse Diskussion der Gesellschaft, die Ablehnung eigentlich dieser Pläne durch den Generalstabschef, das bringt nun uns dazu zu sagen, das ist keine Frage der Staatsräson, sondern wir glauben im Gegenteil, meine Überzeugung ist jedenfalls, dass dieser Weg geeignet ist, die Sicherheit Israels eher zu unterminieren, indem immer mehr Hass erzeugt wird, die Lage schlechter wird und auch für Israel die internationale Position immer schwieriger wird.
Sie haben eben gesagt, die Entscheidung des Kanzlers ist rechtlich und politisch richtig. Was haben Sie gedacht, als Ihr Fraktionsvorsitzender Jens Spahn diese Entscheidung als vertretbar bezeichnet hat?
Das war eben meine Auffassung, aber gleichzeitig ist es auch eine Entscheidung der Bundesregierung, das habe ich auch immer so gesagt. Das ist etwas, was exekutiv entschieden werden muss, was nur exekutiv und von der Regierung auch verantwortet werden kann, die Risikoabwägung, die Abwägung, über die ich eben gesprochen habe. Und darum ist es auch eine Perspektive aus Sicht des Parlaments zu sagen, wir machen uns es nicht, oder wenn Jens Spahn das so sagt, uns nicht zu eigen, sondern aus der parlamentarischen Sicht und auch aus seiner persönlichen Sicht hält er das für vertretbar. Das ist, drückt eben auch aus, dass es eine Regierungsentscheidung ist, die er bewertet.
Herr Röttgen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Der Wirtschaftsmotor stottert und auch sonst ist es nicht einfach für den deutschen Mittelstand. Aber Verzagen ist keine Option. Darum steht die MyWay, unser Strategiegipfel der Familienunternehmen, auch unter dem Motto Doing Business in a World in Disorder. Am Berliner Westhafen kommt das Who is Who des Mittelstands zusammen, um sich zu vernetzen, um unsere Speaker zu hören, von Wirtschaftsministerin Katharina Reiche bis zur Beraterlegende Roland Berger. Auch Dr. Albert Geiger ist dabei und gibt ein Panel auf der MyWay. Er ist CEO von Alpha Circle, einer Plattform, wo Mittelstand und Wissenschaft sich vernetzen. Er fordert, dass die Wirtschaft mehr investieren muss in Ideen aus Deutschland, gerade im Tech-Bereich.
die Ideen, die da alle so entstehen, brauchen industrielle Partner, die brauchen eben die Kapitalgeber, die in Deutschland in der Vergangenheit nicht so besonders gut vorhanden waren. Und die Signale aus den letzten Wochen sind ja doch recht positiv, dass die Unternehmen wirklich viel stärker in die lokale Wirtschaft, das heißt in lokale Ideen auch investieren wollen. Und natürlich brauchen wir auch einen politischen Rahmen, der das Ganze stärkt. Aber der soll nicht die Ausrede sein, dass wir alle darauf warten, dass die Politik es richtet und wir dann erst können. Denn wenn wir wollen, dass Deutschland ein Deep-Tech-Standort wird, müssen wir jetzt loslegen. Jetzt.
Das und viele andere Speaker, dazu Masterclasses, aber auch Musik und natürlich unsere beiden Schiffe, die Pioneer One und Two, das alles am 24. und 25. September im Berliner Westhafen. Den Link zu allen Infos, den finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das sagt uns Anne Schwedt an der Wall Street. Einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, gestern hatten wir über die Inflationsdaten auf Konsumentenseite gesprochen. Die fielen ja besser aus als gedacht. Jetzt gab es auch noch die Daten aus Produzentensicht und die zeichnen ein anderes Bild.
Ja, allerdings nach dem eher entspannten Verbraucherpreisindex gab es jetzt bei den Erzeugerpreisen eine echte Überraschung. Die Großhandelspreise, gemessen an dem sogenannten Producer Price Index, sind im Juli um satte 0,9% gestiegen, deutlich stärker als von Analysten erwartet und der größte Monatsanstieg seit über 2 Jahren. Auch ohne Energie und Nahrungsmittel lag das Plus bei ungewöhnlich hohen 0,9%. Im Jahresvergleich ergibt sich damit ein Preissprung von 3,3%. Das ist also weit über dem Inflationsziel der Notenbank. Treibend waren vor allem die Dienstleistungspreise, die so stark stiegen wie zuletzt im März 2022. Besonders Maschinen-, Geräte-, Großhandel-, Portfolio-, Verwaltungsgebühren sowie Airline-Tickets gingen kräftig nach oben. Hintergrund sind auch weiterhin die eingeführten Zölle von Präsident Trump. Viele Unternehmen müssen höhere Kosten tragen. Was daran jetzt spannend ist, ist, dass diese Kosten auf Konsumentenseite noch in dieser Form gar nicht ankommen. Experten vermuten, dass Unternehmen bislang die Mehrkosten durch Zölle aus ihrer eigenen Marge stemmen, sie aber schon bald an die Konsumenten weitergeben könnten. Das könnte also bedeuten, dass die nächste Inflationswelle bei den Konsumgütern erst noch bevorsteht. An den Märkten bricht damit die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen etwas ein. Viele Investoren werden vorsichtiger. Die Wahrscheinlichkeit für gleich mehrere Zinsschritte in diesem Jahr ist dadurch jetzt gesunken. Dazu gibt es weiter Debatten auch um die Qualität der offiziellen Statistiken, denn die Statistikbehörde wurde ja gerade umstrukturiert und musste viele Messgrößen streichen. Also man kann sagen, das Inflationsgeschehen bleibt spannend und die hohen Produzentenpreise könnten ein Warnsignal sein, dass die Preiswelle bald auch bei den Verbrauchern ankommen könnte. Dagmar.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der Außenminister der Briten fast schon streberhaft korrekt ist, wenn es um das Einhalten von Regeln geht. Denn kürzlich beherbergte der Mann, David Lammy sein Name, den US-Vizepräsidenten J.D. Vance auf seinem Landsitz, als dieser auf Englandreise war. Die beiden Männer verstehen sich offensichtlich prächtig. Vance bezeichnete Lammy sogar als guten Freund. Und gute Männerfreundschaft pflegt man durch gemeinsame, am besten maskulin anmutende Hobbys. So oder so ähnlich dachte es sich wohl David Lammy, denn er lud J.D. Vance an seinem privaten See zum Angeln ein. Es entstanden PR-Bilder, die sich auch in einem Katalog für hochwertige und doch kernige Herrenmode gut gemacht hätten. Zwei heitere Politiker mittleren Alters werfen in saftig grüner Umgebung ihre Angeln aus. Dummerweise war David Lammy nicht bewusst, dass man dazu in seinem Land einen Angelschein braucht. Aus Reue oder aber aus Angst vor Entrüstung zeigte er sich als aufrechter Angelsachse wegen Angelns ohne Angelschein an. Ob J.D. Vance einen Angelschein hat, ist nicht bekannt. Sehr wohl bekannt ist allerdings, dass die Vance-Kinder einen guten Fang gemacht haben. Das hat der US-Vize selbst erzählt.
We've gone fishing in the lake outside, and unfortunately, the one strain on the special relationship is that all of my kids caught a fish, but the foreign secretary did not. I'm sorry.
Lammy hingegen hat keinen Fisch gefangen. Aber für einen europäischen Politiker gilt in diesen Tagen ohnehin, ein Fisch am Haken ist gut, einen amerikanischen Vizepräsidenten an der Angel zu haben, ist besser.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass alle Welt an den Eiffelturm denkt, wenn es um große Architektur in Paris geht. Dabei spielt der Triumphbogen in der Mitte der Stadt eine viel größere Rolle für das Herz der stolzen Nation. Am 15. August im Jahre 1806 startete der Bau. Natürlich war ein Auftrag gegeben worden von Napoleon, dem machtbewussten Kriegsherrn, der sich selbst zum Kaiser gekrönt hatte. Das Bauwerk hatte von vornherein die klare Aufgabe, die militärische Herrlichkeit der Franzosen zu betonen. In seine Gemäuer sind die Namen großer Schlachten gemeißelt. Insgesamt sind 158 kriegerische Auseinandersetzungen verewigt, 30 davon hat Napoleon selbst geführt. Die berühmte Schlacht von Waterloo ist dort nicht zu finden, denn das Datum einer Niederlage in ein Bauwerk zu meißeln, das Triumph im Namen trägt, das wäre so, als ob die SPD versuchen würde, bei einer Wahl zu triumphieren, indem sie den unbeliebtesten Kanzler aller Zeiten erneut zum Kanzlerkandidaten macht. Aber von der deutschen Innenpolitik zurück nach Paris. Die mächtigen Säulen des 50 Meter hohen Bogens sind der Stolz der Stadt. Virtuose Reliefs verzieren das Gestein und drumherum tobt das laute Leben der Champs-Élysées, wo die Touristen versuchen, den Bogen so zu fotografieren, dass keine anderen Touristen auf dem Bild zu sehen sind. Wie sagte einst Napoleon, vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein kleiner Schritt. Also nehmen wir heute Morgen doch lieber ein Taxi. Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Das Taxi fuhr fort und ich blieb über Nacht. Und das Licht passiert nachts nur elektrisch. Ich sprang in die Seine und stahl den Eiffelturm. Und als das Licht ausging, hielt sie mich fest und sagte, komm, versteck dich.